Ich heiße Klaus Müller und ich möchte euch mein Projekt OpenCraft.org vorstellen. Und zuerst möchte ich euch mal einen kleinen Überblick über den Ablauf meines Vortrags hier geben. Ich fange erstmal mit einer Kurzvorstellung an. Dann möchte ich nochmal mich genauer vorstellen und meinen Hintergrund, damit ihr auch wisst, was mich überhaupt bewegt, sowas zu machen. Und dann gehe ich genauer auf das Projekt OpenCraft.org ein und möchte die Details und vielleicht die Entwicklungsmöglichkeiten mal aus meiner Sicht beleuchten. Und möchte euch bitten, inhaltliche Fragen vielleicht nachher zu stellen und vielleicht während meines Vortrags nur mal Verständnisfragen vielleicht anzubringen. Das Projekt OpenCraft.org ist ein Online-Projekt, in dem ich versuche, Handwerkern die Möglichkeiten von Open Source und freigeteiltem Wissen zu zeigen und das mit denen zu diskutieren. Es besteht aus verschiedenen Teilen. Der wichtigste Teil nenne ich einen Wissenspool. In diesem Wissenspool haben Handwerker die Möglichkeit, ihr Wissen frei mit anderen zu teilen. Ich denke dabei, dass sie dort Konstruktionszeichnungen oder Detaillösungen austauschen können, also in Form von DXF-Dateien und Tipps und Kniffe, einfach ihre gesammelte Erfahrung in schriftlicher Form da auch niederlegen können. Und was mir auch vorschwebt, ist, dass zum Beispiel komplette Projekte dokumentiert werden können. Also jetzt aus meiner Branche als Schreiner einfach fertig durchkonstruierte Möbel mit einem rohen Skelett einer Vor- und Nachkalkulation. Der zweite Teil von OpenCraft.org ist eine Sammlung von OpenOffice.org. Tabellendokumenten, die habe ich im Laufe der Jahre selber geschrieben und die will ich einfach nicht, also die, das sind einfach Werkzeuge, die ich für den eigenen Gebrauch in der Schreinerei geschrieben habe und ich habe die unter GPL gestellt und da stelle ich einfach der Allgemeinheit zur Verfügung und wer das benutzen will, kann das gerne tun. Dann habe ich noch eine kleine Linksammlung angefangen über freie Software, die für Handwerker interessant sein könnte und es gibt ein Forum, um über OpenCraft.org diskutieren zu können. Zu meinem Hintergrund. Ich heiße Klaus Müller, habe ich schon mal gesagt. Ich bin Schreiner, 38 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Zusammen mit meiner Frau Sandra, die ist Schreinermeisterin. Ich im Gegensatz zu ihr bin nur Schreinergeselle. Betreibe ich eine ökologische Schreinerei in Süddeutschland im Raum Heilbronn. Ja, mein Hintergrund. Über meinen Hintergrund zu reflektieren, fällt mir so nicht ganz leicht. Mein politisches Handeln, also ich zähle da mal die ökologische Ausrichtung unserer Schreinerei dazu, genauso wie mein Projekt OpenCraft.org, ist eher durch mein Lebensgefühl geprägt als durch intellektuelle Analyse. Ich mache das so eher irgendwie aus dem Bauch raus, kann es nicht so genau artikulieren. Ich bin schon seit früher Jugend immer politisch aktiv gewesen, war in der Friedensbewegung in den 80ern aktiv, war immer so ein früher schon so ein Ökomüsli und bin also vielleicht irgendwie sowas wie ein alter Grüner, aber im heutigen Sinne vielleicht kein Neuer mehr. Ja, eigentlich bin ich irgend so ein Linker, den auch wirklich der Kernsatz der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das bewegt mich innerlich, berührt mich sehr. Andererseits bewegt mich auch seit vielen Jahren auch die sogenannte Frage nach dem Sinn des Lebens. Und um dieser auf den Grund zu kommen, bin ich seit 10 Jahren Zen-Schüler. Das heißt, ich besuche Kurse in Zen-Meditation beim Zen-Lehrer. Ich hoffe, das sagt euch so grob was. In dem Zusammenhang habe ich auch sehr viele Bücher von dem amerikanischen Bewusstseinsforscher Ken Wilber gelesen. Das ist vielleicht so ein bisschen sowas wie ein Guru für mich. Also, Guru ist zu hochgegriffen, aber ich stehe wirklich auf das, was der schreibt. Ist ein bisschen schwierig, in einen Satz zusammenzufassen, was Ken Wilber macht. Aber ich versuche es mal ganz grob darzustellen. Also der Ken Wilber forscht und denkt in erster Linie über die Bewusstseinsevolution. Das heißt, also Bewusstseinsevolution der Menschheit. Der beschreibt die im Groben so, dass wir uns vom unbewussten Menschen in der Steinzeit über den selbstbewussten Menschen heute hin zum überbewussten Menschen in der Zukunft, irgendwann in der Zukunft entwickeln werden. Die Überbewusst heißt in dem Zusammenhang, dass wir unsere Umwelt und uns als nicht getrennt erfahren, und die Zen-Meister drücken das manchmal mit dem schönen Begriff nicht zwei aus. Nicht zwei sein. Ja, in der spirituellen Übung und in der Lektüre der Bücher Ken Wilbers habe ich selber auch ein starkes Gefühl für diese Untrennbarkeit entwickelt. Also ich möchte mich jetzt nicht dazu aufschwingen zu sagen, ich habe diese Erfahrung, die man auch Erleuchtung nennen kann, aber ich habe so ein starkes Gefühl für diese Untrennbarkeit entwickelt. Und habe eigentlich gerade durch Wilber die Hoffnung, dass wir Menschen auf dem Weg sind, alle diese Untrennbarkeit auch erfahren zu können. Und dieses Gefühl, diese Untrennbarkeit, das führt bei mir eigentlich zu so einem gewissen, ja, einem Verantwortungsbewusstsein. Also jetzt auf das Thema Ökologie zum Beispiel bezogen, als untrennbarer Teil der Natur verhalte ich mich in ihr einfach verantwortungsvoll. Und in meinen politischen Ansichten ist es eigentlich genauso, weil als untrennbarer Teil der Menschen übernehme ich auch innerhalb der Gemeinschaft der Menschen einfach die volle Verantwortung, weil ich im Prinzip eins mit den allen Menschen bin. Ja, du schüttelst den Kopf. Ich möchte es aber auch nachher eigentlich nicht unbedingt diskutieren, weil das ist so meine Kiste. Und
also auch das Wort des Jahres, also ich will jetzt nicht, ich habe in meinem Emanzipationsbild genau so einen Punkt, weil es war ein Punkt drin zwischen dem Ich und dem, ich meine, Verantwortung und Freiraum. Und nicht, ich sag, das ist so voller Missverständnisse, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich sagen müsste, es ist nicht dasselbe, was der Sartre sagt. Wenn er sagt, wenn ich in den Krieg ziehe, ist es mein Krieg. Das ist nämlich genau umgekehrt.
Ja, also die spirituelle Sichtweise, oder ich denke, die resultierende Erfahrung, das ist was anderes. Aber es ist in dem Rahmen hier auch nicht diskutierbar, denke ich. Und ich bin nicht qualifiziert, das zu diskutieren, sage ich ganz klar. Es ist so eine Bauchgeschichte, und deswegen möchte ich es nicht unbedingt diskutiert haben. Mir ist also mal das Projekt Open Craft da in dem Zusammenhang jetzt wichtiger. Aber eigentlich bin ich da genau an diesem Punkt, also wenn ich jetzt dieses Verantwortungskiste da beschreibe, genau das ist eigentlich der Grund, warum ich dann auch bei OpenCraft.org lande. Ja, Zum Projekt OpenCraft.org inspiriert wurde ich eigentlich hauptsächlich durch das Projekt ConCraft. Das Projekt ConCraft, im Projekt ConCraft haben sich 5 Schreinereien aus Baden-Württemberg zusammengetan, und ich zitiere mal aus der ConCraft-Website. Sie haben sich zusammengetan, um ihre Erfahrungen und Kompetenz auszutauschen. Durch Arbeitsteilung wurden Projekte entwickelt, die Arbeitsleistung der einzelnen Betriebe überfordert hätte. ConCraft ist ein virtuelles Unternehmen, das via Internet kommuniziert und alle Daten und Projekte auf einem Internetserver abgelegt hat. Die beteiligten Betriebe und Partner haben überall und zu jeder Zeit Zugriff auf die Daten. Zitat Ende. Und ich finde die Idee im Prinzip sehr intelligent, nur hat sie für mich einen Haken. Das Projekt ConCraft basiert meiner Meinung nach darauf, dass sich diese 5 Schreinereien durch ihre intelligente Zusammenarbeit einen Wissensvorsprung vor den anderen in Anführungszeichen verschaffen. Also ein Wettbewerbsvorteil. Und sie haben sich auch so arrangiert, dass sie selber regional weit genug auseinander liegen, um sich direkt keine Konkurrenten zu sein. Und ich empfinde das, was sie da tun, als ein Wissenskartell. Also sie entwickeln gemeinsam mehr Wissen, und das halten sie aber schön zusammen, damit die anderen nichts davon haben. Und dadurch haben sie einen Vorteil.
Man könnte sagen, Genossenschaft.
Man könnte sagen, eine Genossenschaft, ja.
Das ist vielleicht ganz interessant, weil wir sind ja hier auch vom Genossenschaftsverband gesponsert worden. Und dies ist die wunde Stelle, die eigentlich die Genossenschaftsbewegung so blockiert hat. Nicht? Also dass sie im Prinzip über die Form des Unternehmens, auch wenn sich mehr Unternehmen zusammentun, nicht hinausdenken und immer eine Grenze machen zwischen innen und außen. Und die Frage ist spannenderweise nur eine kurze Ergänzung. Ich habe dann gesagt, vielleicht gibt es sowas wie eine virtuelle Genossenschaft.
Ja.
Und das ist was anderes als ein virtuelles Unternehmen. Und ich finde, das ist sehr schön, diese Unterscheidung darzustellen. Mhm.
Wollen wir es dann später machen? Oder ist es, oder wie ist es? Ja, gut, nee, wir können auch. Nee, sag ruhig was. Nee, sag ruhig was. Komm. Könnte es jetzt auch aufbrechen.
Also ich wollte einfach nochmal auf eine Sache von in vorherigen Diskussionen, was der Georg Pleger gesagt hatte, in einem ähnlichen Kontext. Es geht im Wesentlichen darum, hier so eine Infrastruktur zu haben, in der die alle drinnen sitzen, um mit der Infrastruktur vernünftig auch in dem Rechtsraum umzugehen. Und das war beim Georg war es im Wesentlichen so, dass sie eigentlich für diese Infrastruktur eine Rechtsform gefunden haben, die verschieden ist von der Rechtsform der anderen. Insofern ist also beim Georg war gerade, sage ich mal, nicht das Genossenschafts, die Idee sozusagen, wir tun uns zusammen, sondern wir schaffen noch für dieses sozusagen individuelle Subjekt, was hier irgendwie entsteht, eine eigene Rechtsform, um mit dieser Form dann auch in entsprechenden politischen Rechtsraum kommunizieren zu können. Das war so das.
Also das wollte ich eigentlich auch sagen. Du hast hier sozusagen deinen Finger auf etwas gerührt, was auch die Rechtsform anbelangt, wo das Genossenschaftswesen ambivalent ist und wo wir eigentlich reinschauen können und sagen können, gibt es andere Arten zu agieren.
Ja, das ist ja ein Versuch, den ich mit OpenCraft.org eigentlich jetzt mache. Also durch meine Brille finde ich es einfach schade, dass die nicht freiteilen, das Wissen. Dass die nicht Wissen freiteilen. Also gut, man kann nicht alle Unternehmensdaten freiteilen. Das ist mir klar, dass das nicht funktioniert. Aber ich denke einfach mal, was die an Wissen haben, also diese eine Komponente, die da mit reinspielt, einfach dieses Wissen von Handwerkern. Wenn das potenziell alle Handwerker frei teilen würden, dann sehe ich einfach die Möglichkeit, dass da eine quasi Wissensexplosion entsteht.
Aber die können beitreten, die anderen, oder ist das?
Da kann keiner mehr beitreten. Nein, das ist ein geschlossener Zirkel. Das ist ein exklusiver Zirkel.
Die haben ein Marktgebiet abgedeckt.
Die haben im Prinzip einmal Baden-Württemberg abgedeckt und sind jetzt zufrieden damit. Graben Internetpreis des deutschen Handwerks ab und was weiß ich was, können sich also auch noch ein bisschen schmücken mit der Geschichte. Also das ist auch mit werbewirksam für die und das ist auch vollkommen okay. Aber es ist wirklich ein exklusiver Zirkel, der so besteht. Da gibt's, es hat einmal eine Veränderung gegeben innerhalb dieser Gruppe, aber im Prinzip ist es dieser Zirkel. Ja, eine andere Inspirationsquelle für mich war dann einfach auch das Projekt Ökonux. Ich weiß gar nicht, wie aufs Projekt Ökonux gestoßen, aber plötzlich habe ich es als existent erkannt. Und angemacht haben mich vor allem zwei Sätze aus dem Call for Contribution zur Ökonux-Konferenz. Die haben irgendwie so in mein Bild da ganz gut reingepasst. Und zwar sind diese zwei Sätze: eine wichtige Frage ist, ob die Prinzipien der Entwicklung freier Software eine neue Ökonomie begründen können, die nicht mehr auf dem Dogma der wirtschaftlichen Knappheit beruht. Eine neue Ökonomie kann aber auch Grundlage einer neuen Gesellschaftsform heißen. Also ihr kennt die Sätze ja natürlich alle. Und der zweite ist, eine eng damit zusammenhängende Frage ist, ob, wo und wie sich bereits innerhalb des gegebenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmens eine Kultur freier Informationsgüter herausbildet und damit die Prinzipien der Entwicklung freier Software in anderen Bereichen fruchtbar macht. Das war eigentlich das, wo ich gemerkt habe, hoppsa, da gibt es irgendwo eine Verbindung. Ja, das eigentlich zum Thema Inspiration. Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen die Entwicklung von OpenCraft.org beschreiben. Ich habe im Juli 2003 angefangen. Da gab es als Vorbild erstmal nur das Projekt ConCraft. Und ich habe auch aus dem Grunde den Begriff OpenCraft gewählt. Einfach um ein bisschen an denen zu kratzen. Also ein bisschen Frechheit mit dabei. Nee. Also ich meine, Craft sollte ja ähnlich wie Windows einfach so frei benutzbar sein, oder?
Oder wie soll es
ja, ich habe angefangen erstmal mit einer Sammlung von OpenOffice.org Tabellendokumenten, die ich als Werkzeuge für die eigene Schreinerei geschrieben habe. Ich habe ja schon seit einigen Jahren einfach aus der Not und eigene Kalkulationstabellen erstellt. Angefangen hat es eigentlich mit einer Arbeitszeiterfassung. Ich war damals noch angestellt in einer anderen Schreinerei und da war immer dieser Konflikt, wie rechnet man die Arbeitszeit ab? Das war immer so Zettelwirtschaft und am Ende vom Jahr ist man zusammengesessen und hat überlegt, oh, der hat ja eigentlich nur eine 4-Tage-Woche und der hat eine 3,5-Tage-Woche und wie rechnen wir das alles aus? Und dann ist man stundenlang zusammengesessen und hat geknobelt und irgendwann hat man sich auf irgendwas geeinigt. Da habe ich gedacht, das könnte man ja auch ganz geschickt systematisieren und habe dann eine Arbeitszeittabelle geschrieben, die dann gleich in zwei Richtungen ausgewertet wird. Einerseits gleich als grobe Hilfe für eine Nachkalkulation, sodass die Summe aller Mitarbeiterstunden pro Auftrag ausgegeben wurde und in die andere Richtung das persönliche Arbeitszeitkonto für jeden Mitarbeiter. Und das hat sich dann da schon sehr bewährt. Also das war schon schön zu sehen, was mit einfachen Mitteln möglich ist. Quasi zum Spaß habe ich dann nochmal eine Mobilversion davon gemacht. Und zwar war ich auf einer so Handwerkermesse und da haben sie so mobile Zeiterfassungssysteme angeboten für viel Geld. Und weil ich gerade so einen billigen Palm hatte, habe ich gedacht, irgendwie das muss doch auch so gehen. Und habe dann auf Basis von Palm und meiner Arbeitszeiterfassung da noch eine Mobilversion gemacht und das funktioniert wunderbar. Es ist überhaupt kein Problem und kostet nur die Hardware und einen Palm kann ich kaufen für 100 Euro neu, den billigsten. Und das war eigentlich nur zur Gaudi, weil ich sehen wollte, ob ich nicht was genauso Leistungsfähiges wie die für Nuller machen kann. Und andere Tabellen, als wir dann vor 2 Jahren unsere eigene Schreinerei gegründet haben, habe ich dann Tabellen zur Preiskalkulation selber geschrieben. Also es sind alles Open-Office-Kalkulationstabellen mit ziemlich wilden Datenbankabfragen kreuz und quer, ist inzwischen so groß geworden, dass es furchtbar langsam ist, weil es einfach nicht auf einer echten Datenbank aufbaut, aber ich kann einfach nicht Datenbank und müsste das alles erst noch lernen. Und würde mal sagen, so, es funktioniert. Und es gibt auch einen Kollegen von uns, der das mit Begeisterung auch benutzt. Er hat es mit einer Branchensoftware verglichen und sah jetzt für sich keinen Vorteil, die teure Branchensoftware zu kaufen. Und es ist für ihn komfortabel genug. Oder wesentlich komfortabler, als das so mit Papier und Bleistift jedes Mal neu auszurechnen. Und als dann so diese Werkzeuge zur Verfügung standen, habe ich mir gedacht, ja, ich benutze mit Begeisterung freie Software, warum sollen nicht auch die Sachen frei sein, und habe sie dann einfach auf meiner neuen OpenCraft.org-Seite unter GPL zur Verfügung gestellt. Einfach, dass da jeder, kann jeder haben einfach. Jetzt mit der Zeit sind noch ein paar andere nützliche Geschichten dazugekommen, und immer wenn ich mir irgendwie ein Hilfsmittel mache, dann landet es halt auch auf meiner Seite. Das war im Prinzip erstmal der erste Schritt, so im Sommer letzten Jahres. Im Winter, also im Dezember, habe ich dann Ökonux kennengelernt und habe dann gedacht, jetzt muss ich eigentlich den nächsten Schritt tun. Jetzt geht es darum, jetzt muss ich den nächsten Schritt tun. Und habe dann eigentlich einen Aufruf an die Handwerkerschaft gestartet, wo ich die Handwerker zu diesem transparenten Austausch von Wissen, oder nicht Tausch, dem Teilen von Wissen aufrufe. Und dieser Aufruf, den habe ich auch an die Ökonux-Liste geschickt, was auch im Prinzip die Ursache ist, warum ich hier stehe. Zuerst war es nur als Aufruf formuliert, weil ich habe gedacht, naja, da soll ja Community entstehen, aber die entsteht bisher nicht so ganz. Ich musste dann also weitergehen und habe jetzt als letzten Schritt wirklich auch ein Webformular biete jetzt ein Webformular an, wo man dann wirklich auch eintragen kann, wenn man teilnehmen will an diesem Wissenspool. Das heißt, Interessierte können sich da einfach, werden abgefragt Schritt für Schritt und können da ihre Sachen eintragen.
Und wie ist das Resultat?
Bisher null. Ich hab bisher keinen, es gibt bisher niemanden, der dort außer mir Input gegeben hätte. Ich versuche das immer wieder zu verbreiten und bin da aber geduldig, muss ich sagen. Ich sehe, dass die Handwerker eigentlich ein ziemlich konservatives Volk sind und da wirklich ihre Schwierigkeiten damit haben, ihr Wissen freizugeben. Die glauben wirklich, dass wenn sie einen kleinen Wissensvorsprung vor dem Kollegen haben, dass ihnen das einen Wettbewerbsvorteil sichert. Und
ja, können wir, 1, 2, 3. Ich hätte eine Frage unmittelbar dazu.
Ja.
Wir haben uns ja im April in Erlangen getroffen oder im März, ne?
Ja.
Haben das einmal durchbesprochen. Und damals habe ich eine Kritik geäußert in der Hinsicht, dass, oder der Uli vor allem, ne, Uli Sigur, dass sich sich beziehen bloß, unter Anführungszeichen, auf die Fachkollegen eine von dir selbst sozusagen auferlegte Einschränkung ist. Und dass ich mir vorstellen kann, dass gerade Leute, die jetzt nicht sagen, ich bin professioneller Handwerker, ich lebe davon, sondern Leute, die sagen, ich bin Hobbyist und ich finde das klasse, was der macht. Ich muss damit jetzt nicht Geld verdienen, aber ich mache es gerne und ich würde mich gern mit einem Profi zusammenschließen, dass vielleicht solche Leute in der Initiierungsphase mehr motiviert wären, als diejenigen, die sozusagen wirklich im beinharten Wettbewerb stehen. Das ist mal jetzt eine Frage, ob das, vielleicht haben wir das damals nicht so klar formuliert, aber ob das...
Im Prinzip gibt es ja keine Einschränkung. Ich meine, die Seite ist ja in keinster Weise geschützt. Also mitmachen kann jeder. Und ich mache es einfach als Aufruf an die Handwerkerschaft, weil es ist mein Wirkungsumfeld. Daher kommt es eigentlich. Das ist nicht als Beschränkung gedacht, sondern das ist einfach der Kreis, in dem ich mich...
Also nur kurz dazu, dazu reicht ja einfach eine explizite Erwähnung, dass man in einem Nebensatz, dass man auf die Seite schreibt, also dass sich einfach niemand abgeschreckt fühlt.
Ja, klar.
Das würde ja schon reichen. Nee. Also außer du hast Bedenken, dass das dann unprofessionell wird oder so, könnte ja auch sein.
Nö, bisher habe ich gar keine Bedenken, weil es passiert auch noch nicht so viel. Ich meine, dann, wenn es irgendwelche Gefahren gäbe, müsste man dann vielleicht reagieren, aber bisher gibt es ja da nicht die Gefahr der Verbesserung.
Eigentlich wollte ich nur kurz einen Tipp loswerden, oder es ist eigentlich noch nicht mal ein Tipp, es ist der Versuch eines Tipps. Und zwar habe ich letztens zufällig einen Fernsehbericht gesehen über einen Typen in Köln, glaube ich. So, kennst du auch? Weißt du? Genau, der irgendwie so, der repariert Waschmaschinen und hat so ein Handbuch gemacht für Leute, die Waschmaschinen reparieren wollen, und gibt dieses Wissen auch explizit frei zur Verfügung. Aha. Der ist allerdings, glaube ich, internetmäßig völlig ungebildet, so wie ich das hatte, ich so ein bisschen den Eindruck von diesem Fernsehbericht. Also das gibt's nur gedruckt für Selbstkostenbeteiligung oder so. Wie bitte? Achso, nee, ich wollte nur diesen Tipp loswerden, weil ich nämlich eigentlich noch zum anderen Vortrag will.
Nee, mach mal ruhig weiter. Ja. Mach mal ruhig weiter.
Dann war jetzt Hans-Gerd, Wolfgang und Christoph. Habe ich das jetzt richtig im Blick? Ja.
Ich wollte eine Bemerkung sagen, was den Ansatz betrifft. Ich glaube, dieser missionarische Ansatz, der da immer so ein bisschen dahinter steckt, ist der falsche. Weil eigentlich immer sozusagen, wenn ich, also alle, auch bei den Open-Source-Projekten ist immer so zu sehen, wenn so ein missionarischer Touch dran ist, ich möchte so die anderen, also ich dann beteiligen und so, und dann kommen die alle nicht und man wundert sich dann, und das ist also ein Effekt zu sagen, der ist mir geläufig, ja, das wird immer wieder erzählt, ich möchte jetzt auch die anderen missionieren und es klappt nicht. In Open-Source-Philosophie ist auch von ihrem Haus aus eine andere. Ich mache etwas für mich, was für mich interessant ist, und stelle es zur Verfügung, wenn andere Leute gerne wollen, bitteschön. Also ich meine, so dieser Effekt, ich stelle es ins Netz, hier ist eine Webseite, das wird irgendwo gegoogelt und irgendwann mal und so, und hier ist eine Mailadresse, da brauchst du. Ich glaube nicht, dass du große Kraft investieren solltest, in jetzt hier irgendjemanden da ziehen zu wollen. Der interessantere Aspekt wäre nach meiner Verhaltung für dich. Du hast sozusagen als Laie oder jetzt mit sag ich mal, für mich als Informatiker steinzeitlichen Werkzeugen diese Klar. Sachen gemacht. Es wäre eigentlich für dich interessant, jetzt jemanden, einen Profi zu finden, der sozusagen sagt, okay, das OpenCraft, das ist eine tolle Idee, gefällt mir. Ich helfe dir jetzt, das zu professionalisieren.
Ich habe ein Angebot, einer angeboten, aber für Geld.
Ja, nee,
und da habe ich mir gleich gesagt, das ist nicht ein kommerzielles Projekt, ich kann dich nicht bezahlen.
Richtig, okay, also das wäre genau der Punkt, wo man sagt, so geht's nicht, aber vielleicht hast du jemand anders, der sagt, okay, ich würde mal ein bisschen draufschauen und so, und dann werden auch sagen, wir fragen nicht die Webseite, sondern müssen wir ein CVS haben, wo dann auch mehr zugreifen können und so. Also so, das wäre eigentlich so das, wo ich sagen würde, okay, also in der Richtung gucken, und das wäre auch für die Community, glaube ich, interessant, wenn man sowas hört, ne, dass immer Leute sagen, Profis, okay, wir sind Open Source, und die dann sowas, meine, das sind Sachen, die man in 2-3 Tagen sicher so ein Stück weit runterprogrammieren könnte. Also.
Nick, mach ruhig. Oder? Achso, Wolfgang zwar.
Jetzt auch noch eine kurze Frage. Also ich meine, mit den Laien ist ganz gut und ganz schön. Also ich bin auch jemand, der früher in der Volkshochschule viel mit Holz gearbeitet hat. Aber das, was er macht, ist ja, weil Klaus macht zum Beispiel das Preiskalkulation und das Vorkalkulation und Nachkalkulation. Und ich habe das auch mal gelernt, Wirtschaftsschule. Das sind so Sachen, dass diese Leute natürlich nicht interessiert. Das andere ist natürlich der Bereich, dass man bestimmte Konstruktionssachen macht. Und denke mal, auch da ist es so, dass das eigentlich nicht so das Klientel dafür ist, wenn man wirklich so wirklich komplizierte Gestaltungssachen macht. Das ist nicht das, was die Leute normalerweise anspricht. Und die andere Geschichte mit den Handwerkern, das ist so, dass einfach, ich denke mal, das ist keine Mission, das ist einfach nur ein Angebot von Klaus, und die Mentalität eigentlich, oder ich ich kenne, dass es in diese Strukturen halt reinzukommen ist und was Neues da anzubieten ist, dass es eine unheimlich zähe Geschichte ist und man wird immer erstmal angeguckt, denke, was will denn der, was macht denn der da? Und die Handwerker sind natürlich auch irgendwo so ein Stück geschlossene Gesellschaft und wenn da jetzt jemand von draußen kommt, wenn er jetzt sozusagen der leitende, der Innungsmeister wäre, einfach von der Hierarchie und von der Tradition der Handwerker, wenn er der Innungsmeister ist und das zum Beispiel in einer Handwerkskammer Heilbronn in der Innung der Handwerker, der Schreiner anbietet, dann ist das natürlich was ganz anderes. Dann würde das natürlich sofort aufgenommen werden und ganz ehrfurchtsvoll behandelt werden.
Ich wollte noch zum Thema, was Frank sagte, dass man diese, Franz sagte, die Einschränkung aufzuheben, wenn du mal unter dem Begriff Woodworking googelst, findest du eine extrem große englischsprachige Gemeinschaft, amerikanische Gemeinschaft von Leuten, die halt wirklich jeden erdenklichen Gegenstand aus Holz gebaut haben und halt auch entsprechende Konstruktionsfiles, also DXF-Dateien veröffentlicht haben. Also es gibt im amerikanischen Bereich wirklich eine extrem große Gemeinschaft, die aus dem Do-it-yourself-Bereich entstanden ist und jetzt unter dem Begriff Woodworking firmieren und frei ihre Pläne zur Verfügung stellen. Also in meiner Linkliste sind mindestens 10 Leute, die eine private Webseite betreiben und sagen, das und das Möbelstück, dieses Haus, weil es gibt ja auch viele Holzbauten in dem Bereich, habe ich konstruiert und hier, wenn du die Konstruktionsdateien haben möchtest, lad sie dir runter.
Also das war mir bisher nicht bekannt, danke. Ja. Jo, machen wir weiter? Okay, wo waren wir denn? Ja, ich habe jetzt hier einen Satz stehen, der passt so schön zum Hans-Gerd. Hier steht, es ist mir ein großes Anliegen. Da sind wir wieder beim Missionarischen. Dass die Handwerker die Schranken in ihren Köpfen überwinden und gemeinsam freie Werkzeuge basierend auf freien Standards entwickeln. Aber ist klar, irgendwo steckt da was Missionarisches in mir drin. Was mir wichtig ist, ist schon, dass die Qualität des Teilens dabei zur Geltung kommt, des freien Teilens. Ja, ich habe noch ein Beispiel. Vor kurzem habe ich in einer Fachzeitschrift von uns gelesen, dass ein Schreiner aus Süddeutschland Konstruktionsdateien zum käuflich anbietet. Also da geben, ich weiß nicht, welche Leute verkaufen dem vielleicht auch ihre Konstruktionszeichnungen und der dealt die dann weiter. Ganz spannend dabei fand ich eigentlich, dass das wirklich nur als Geschäftsidee interessant war. Also der wurde da, ja, wurde berichtet, der ist wirklich, der ist gut, der ist fortschrittlich, innovativ, der hat eine tolle Geschäftsidee. Und OpenCraft.org, denke ich, das hat eigentlich mindestens dasselbe Potenzial, wie das, was der macht. Nur, dass es dabei nicht um einen monetären Gewinn, also nicht um vordergründigen monetären Gewinn geht. Es kann natürlich einen geben, wenn ich jetzt von dem Wissen der anderen profitiere, wenn ich einfach irgendwelche Lösungen, mir manche Lösungen leichter fallen, weil ich einfach schon mal davon gehört habe, dann habe ich da im Endeffekt auch einen wirtschaftlichen Gewinn davon. Aber es geht jetzt nicht um Gewinnerzielung bei OpenCraft.org. Ja, das mit der Resonanz habe ich vorhin schon mal kurz. Magst du was sagen?
Das ist genau, du es jetzt noch machst, weil ich hätte jetzt schon wieder. Das ist meine.
Okay, ich mag's. Nee, sag was.
Also, wir könnten fast die Tafel hochfahren. Das hätte ich noch drauf vergessen.
Ich bin eher froh, dass wir die Flipchart teilen. Wir werden auch hier. Die Merkmalsdimensionen haben, die sehr interessant sind. Das, was von Konstruktionszeichnungen gesagt, das, was von DXF-Dateien gesagt,
ja.
Das setzt was voraus. Das setzt nämlich voraus, dass es eine freie Software gibt für Design.
Ja, die gibt's. Die gibt's.
Das ist vielleicht von allgemeinem Interesse.
Nicht ganz ein freies Format. Die Vorteile sind nicht frei,
der Standard ist offengelegt. der ist von, das ist eigentlich, das ist ja der AutoCAD-Standard, aber der ist offengelegt und den dürfen wirklich alle frei nutzen. Da geht's der Firma Autodesk, glaube ich, heißt die, die dieses Produkt herstellen, wirklich sehr um die Kompatibilität mit anderen.
Okay, dann lassen wir das mal als erstes, weil das.
Also das proprietäre Format von Autodesk ist ja DWG, Drawing. Aha. Und das ist halt das geschlossene Format. Ja. Und auf Druck von außen, von ihren Kunden, haben sie letztendlich gesagt, okay, wir müssen ein Austauschformat erfinden. Das ist das DXF, Data Exchange Format, so heißt es auch. Wobei, DXF, ja, Data Exchange Format. Wobei Autodesk natürlich kein Interesse daran hat, dass Autodesk-Nutzer auf ein anderes Programm nutzen. Das heißt, es funktioniert ungefähr so gut wie Datenaustausch zwischen verschiedenen Office-Produkten. Das heißt, zwischen verschiedenen AutoCAD-Versionen gibt es permanent Änderungen in den DXF-Formaten. Und gerade andere CAD-Hersteller haben häufig Schwierigkeiten, DXF-Dateien fehlerfrei einzulesen, was an häufigen Änderungen im DXF-Format liegt. Aber zu dir ist, es gibt durchaus freie CAD-Programme, die DXF-Dateien lesen können, zum Beispiel QCAD.
Ja, das haben wir im Einsatz in der Firma. Genau. Das ist bei uns unser
tägliches Brot. Also bei komplexeren Konstruktionen aus dem Bereich des Maschinenbaus, wenn man da eine DWG-Datei in DXF umwandelt und sie in ein anderes CAD-Programm einliest, entstehen Fehler. Mhm. Also es ist leider nicht so traumhaft schön, dieses DXF-Format, wie man sich das vorstellen könnte.
Gut, aber wenn ich jetzt einfach mal bei den Handwerkern bleibe, da sind die Konstruktionen ja auch nicht so komplex und da funktioniert der Austausch, denke ich, schon sehr gut. Also ich habe auch schon mit einigen anderen DXF-Files ausgetauscht, die alle keine QCAD-Anwender sind und selber das dann auch importieren müssen. Manchmal wird es falsch skaliert dargestellt oder so. Also es kann passieren, dass es plötzlich einfach 100-mal kleiner ist, dann muss man es halt 100-mal größer skalieren und dann funktioniert es auch wieder.
Ja. Also bei komplexeren Zeichnungen tauchen halt auch teilweise größere Probleme auf, aber DXF ist prinzipiell durchaus dazu geeignet als freies Austauschformat, ja.
Ich schreibe mal meine Fragen still auf.
Ja, okay, ja gut. Ja, über die Resonanz habe ich vorhin schon was gesagt. Es gibt bisher aus den Handwerkerkreisen keine Resonanz auf meine Initiative. Aber ich werde das schon auch noch mal weiter in die Welt posaunen und vielleicht kommen dann irgendwann mal welche. Ich sehe das auch nicht so verkrampft. Also mein Lebensglück hängt da jetzt nicht davon ab. Es ist schon auch ein Angebot. Also so missionarisch bin ich dann nicht veranlagt, dass ich da mein Lebensglück davon abhängig mache. Es ist ein Angebot. Ich habe, denke ich, eine Idee und bin bereit, die weiterzuentwickeln.
Die reagieren spätestens, wenn sie merken, dass du mit dem Ansatz.
Ja.
Also vielleicht nutzen dieser Konstruktionsgeschichten, ja. Also
vielleicht eher diesen freien Pool nutzen, von dem gesprochen worden ist, ob man mit diesem freien Pool sozusagen als Schreiner jetzt mehr anfangen also kann als, also das sind sozusagen, das ist eigentlich das, die, da ist eine Community, die schon was gesammelt hat, ja, wo jetzt auch nicht sozusagen, nicht so das Missionarische ist sozusagen, ich will anderen sagen, so solltet ihr es machen, sondern das ist etwas, was ich für mich nutzen kann, wo ich selbst auch was reintun könnte, oder, das ist ja dann der zweite Aspekt, aber, also, da ist schon was da, ne, also,
jo, wo machen wir denn weiter? Manches hat sich schon erübrigt, was hier steht. Ich habe jetzt noch eine Seite über Feedback. Da waren wir eigentlich auch schon fast. Da steht jetzt trotz reichlicher Downloads. Also ich habe meine Tabellenteile, die sind, da habe ich wirklich sehr viele Downloads. Ich habe zwar kein Feedback von den Leuten, aber es gibt zumindest wohl eine große Bereitschaft, das mal auszuprobieren. Kann sein, dass viele das wieder schnell in den Mülleimer kicken, weil sie das blöd finden oder unbrauchbar für ihre Zwecke, aber ich sehe schon, es wird wahrgenommen und sie probieren es wohl mal aus. Ich habe da bisher noch Versionen für Star Office 5.2 und dann die Versionen im neuen Format. Wobei ich jetzt die StarOffice 5.2 Version nicht mehr pflegen werde. Das ist mir dann auch ein bisschen zu doof eigentlich, ein so veraltetes Produkt da noch zu bedienen. Und mir geht es auch wirklich mehr um dieses offene Format. Dass ich, also es gab auch schon Anfragen, ob ich das nicht als Excel-Tabelle zur Verfügung stellen könnte. Und ich bediene einfach keine geschlossenen Formate. Das will ich nicht. Und dann, vor allem bräuchte ich ja auch noch eine Excel-Version, in der ich das vielleicht nachbearbeiten müsste, damit es überhaupt funktioniert. Und das ist einfach, liegt nicht in meinem Interesse. Ja, Hans-Gerd?
Das ist aber genau der Unterschied zwischen der missionarischen Version, ne, wo sozusagen alle dann kommen und sagen, könntest du mir das nicht auch mal dafür machen, und dem anderen Ansatz. So, ich mache etwas für mich, und wenn es andere gebrauchen können, dann, also wenn einer sagt, ja, ich könnte ja eine Excel-Tabelle brauchen, ne, dann wäre meine Antwort darauf klar. Na, dann mach doch mal eine, vielleicht, wenn du du weißt, wie die Tabellen aussehen. Das Wichtige ist ja nicht, dass es Open Office ist. Das Wichtige ist ja, wie die Tabellenstruktur ist wahrscheinlich. Mhm. Ne? Dann mach mal eine Excel-Version, und du machst einen Maintainer von der Excel-Version, ich mache den Maintainer von der Open-Office-Version, und so entsteht dann eine Community, wenn der dann wirklich will.
Das ist ja auch in fast allen freien Softwareprojekten die uralte Diskussion, ob es eine Windows-Version geben soll oder nicht. Und ich habe eigentlich bei allen erfolgreichen Projekten, früher oder später gibt es eine Windows-Version. Und wenn es ein externer Maintainer ist,
ja, also gut, bei GIMP. Meine Tabellen laufen auf den drei großen gängigen Betriebssystemen, ja, sage ich mal.
Gut, nur die Plattform für deine Tabelle ist halt nicht das Betriebssystem, sondern letztendlich das Office-Produkt.
Ja, aber das Office-Produkt ist für jeden frei verfügbar.
Ja, Linux ist auch für jeden frei verfügbar.
Bitte?
Ja. Linux ist auch für jeden frei verfügbar.
Kannst ja, natürlich schon,
auch sagen, wenn
ja,
du GIMP
schon,
nutzen
aber
möchtest.
Es macht jetzt für den Windows-Nutzer nicht den Wahnsinnsaufwand, sich ein Open Office zu installieren. Er muss down.
Es ist immer das Abwägen zwischen. Du würdest die Nutzergemeinde wesentlich vergrößern können und die Einstiegshürde wesentlich kleiner machen, wenn du den Leuten es ermöglichst,
ja,
mit ihrem Standard Office zu arbeiten.
Wie gesagt, das ist, also da bin ich näher beim Hans-Gerd, denke ich. Das sind meine Produkte, die ich halt zur Verfügung stelle, und ich muss jetzt nicht unbedingt da was bedienen. Das ist mehr so mein Ansatz. Hans-Gerd wollte noch was sagen.
Ja, also ich habe mich auch gerade mit drauf gesetzt gehabt. Und zwar sehe ich da dann wieder halt die Beschränkung, dass Klaus sagt, okay, ich kümmere mich nicht um eine Excel-Tabelle, weil ich brauche sie nicht. Ich mache aber eine Open Office. Und wer eine Excel-Tabelle haben möchte, der kann sich ja eine aus der Open Office-Tabelle generieren. Der kann sich die Arbeit ja machen, kann ja das als Vorlage nehmen. Also von daher. Ist die
nicht.
Position, denke ich, in gewisser Weise ähnlich, aus
ich
meinem ersten
versucht,
flüchtigen
es,
Eindruck. Aber
ich habe es schon versucht, es funktioniert nicht. Also wenn ich einen Export mache, dann funktionieren die ganzen Datenbankabfragen nicht, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit für einen, überhaupt mal auf dieser Basis, und wenn er die Formeln liest, das anzupassen. Aber das ist schon mit Arbeit verbunden. Ein reiner Export funktioniert da nicht.
Ja, und da sage ich eben, okay, wenn das einer braucht, dann soll er es machen. Und ja. Es wäre eben dann die Bitte, ist kein Zwang oder so, die Bitte an ihn, dann das auch wieder in den Pool zu tun und dann eben eine Infrastruktur als einen solchen Pool zu haben, wo man dann auch das in irgendeiner vernünftigen Weise reintun kann. Und was die Frage Open Office und so betrifft, ja, ich meine, das ist schon wieder eine Frage der Fremdbestimmung. Warum meinst du, mach das doch mit, das kannst du überall installieren. Weißt du, welche Zwänge der hat, warum der gerade Excel nimmt? Vielleicht ist das Excel in irgendeiner Weise in irgendein ERP-System bei ihm integriert, was er gar nicht, wo er gar nicht, sage ich mal, das rausnehmen kann und da in Open Office dran picken. Ja, ich meine, da ist vielleicht in irgendwelchen Zwängen, die du gar nicht kennst, aber die eben nur er kennt. Und dann an dem Punkt ist wirklich zu sagen, okay, dann wird eben, sage ich mal, die ganze Verantwortung dann dahin, mache das. Ich habe was gemacht, dann mach du deinen Beitrag und dann tun wir das da rein, und vielleicht gibt es dritte Leute, die irgendwie das dann auch verwenden können. Also auf diese Weise wächst eigentlich nur so ein Pool auf vernünftige Weise. Ja. Das ist meine Meinung dazu.
Also nur jetzt ad hoc einmal, bitte, das ist nicht nur bitte, seine Sachen stehen unter GPL. Das heißt, jemand, der das in Excel macht, den kann man auch nachdrücklich darauf aufmerksam machen, dass er damit auch eine Verpflichtung übernommen hat.
Ja, stimmt.
Ja, das muss man abwägen. Aber ich glaube,
Ich habe selber mit Spannung den Vortrag über die Creative Commons verfolgt und werde mich da auch nochmal sicher auch um die Lizenzproblematik kümmern. Also werde da nochmal drüber reflektieren müssen. So. Sag ich nochmal über das Feedback, ja, Ökonux. Kam ein bisschen was. Freudiges Feedback. witzigerweise habe ich Pressefeedback. Also waren es zwei Artikel? Was habe ich denn aufgeschrieben? Ja, nee, drei, also dreimal im Herbst. Im Herbst 2003 hat ebigo.de, das ist ein Internetportal der Landesregierung Baden-Württemberg für den Mittelstand. Die haben einen längeren Artikel über OpenCraft.org gebracht. Und jetzt im März diesen Jahres kamen zwei Artikel, beide vom selben freien Journalisten, der hat den Artikel wohl zweimal verkauft. Einmal in der CeBIT-Beilage der Süddeutschen Zeitung und einmal im Unternehmermagazin Impulse. Die haben immer über OpenCraft.org berichtet. Was aber dabei bezeichnend war, dass das, was mich bewegt, das zu tun, überhaupt nicht zur Sprache kam, dass es wirklich nicht, auch nicht um die Freiheit des Teilens oder sonst was ging, sondern der Tenor war eigentlich entweder... da gibt es eine Schreinerei Klee 4, die benutzen freie Software. Guckt mal, also wir als Referenzanwender, das kann gehen, das kann man sogar man kann freie Software sogar im Ernst benutzen. Nach dem Motto. Oder es war so, Schreiner Klaus Müller verschenkt Software. Das ist also, ja, freie Software ist immer nur free as beer und wenn ich da was zur Verfügung stelle, dann ist halt einfach ja schreiben. Ist okay, also ich denke, ich weiß nicht, warum die das so darstellen, ob die selber nicht in der Lage sind, das zu erfassen, was ich wirklich meine, oder ob sie jetzt in ihren Lesern nicht das Publikum dafür sehen. Also ich habe schon deutlich gesehen, dass der Tenor eigentlich desselben Artikels in der Süddeutschen und in Impulse schon anders war. Im Impulse war es schon so, naja, wenn man meint, dann könnte man auch freie Software benutzen. Aber schon so mit kräftiger Einschränkung. Stand gleich daneben dann auch nochmal eine Aufschlüsselung, wie viel toller das eigentlich mit Microsoft-Produkten alles geht. Ja, das war... Ich wollte jetzt noch ein bisschen über Entwicklungsmöglichkeiten sprechen. Welche Entwicklungsmöglichkeiten da jetzt wirklich drinstecken, weiß ich nicht. Also ich habe es bisher einfach mal hingestellt. Ich posaune es in die Welt und bin aber persönlich mit meiner Leistung bisher einfach zufrieden. Es ist okay. Ich habe jetzt da ein Angebot stehen. Also soweit ist mein missionarischer Eifer eigentlich schon erfüllt. Und im Prinzip, ja, ich versuche es jetzt einfach nochmal ein bisschen rauszuposaunen und dann schaue ich mal, was passiert. Und wichtig wäre mir wirklich, dass dann halt, also es muss im nächsten Schritt eigentlich jetzt eine Community entstehen. Ich denke, mein Teil ist dabei soweit mal erfüllt und ich warte jetzt eigentlich quasi auf Community und wenn eine entsteht, dann können wir auch zusammen weitermachen. Weil meine persönlichen Ressourcen ja natürlich auch eingeschränkt sind. Ich bin Unternehmer und Familienvater und das sind zwei sehr wichtige Aspekte in meinem Leben und OpenCraft muss für mich als Hobby laufen. Das läuft einfach in meiner eingesetzten Lebenszeit muss das Hobby sein, auch wenn es ein Hobby ist, das mich innerlich sehr bewegt, aber es ist im Prinzip eine Art Hobby. Jo, das wäre soweit erstmal das gewesen. Ja, Franz.
Ja, wir haben uns ja mal einen halben Tag zusammengesetzt und über Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen.
Ja.
Und ich möchte von dem halben Tag für mich eigentlich nur die wichtigsten Fragen rausnehmen. Ich glaube, wir sind also hier nicht in einem isolierten Diskurs. Wir haben dasselbe Problem also mit den Bastlern von Christoph, die aus Auto, Lichtmaschinen, Windmühlen bauen und aus alten Diaprojektoren Computerbeamer. Und wir haben dasselbe Problem mit den Solarenergie Technologien von Marsin und so weiter und so fort. Also wir kommen hier eigentlich in mehrere allgemeine Problemthemen rein. Natürlich ist dein Umgang mit dem Werkstoff Holz, ne, und auch dein sinnlicher Bezug dazu, der ist auch sehr klar rausgekommen, ne, also dass es hier auch sozusagen zunächst mal das Handwerk und die Freude an der eigenen Tätigkeit nach wie vor im Mittelpunkt steht, ne. Das war so ähnlich bei Christoph. Also keine Lichtmaschine ist wie die andere, nicht? Und jedes Werk ist eigentlich, jede Windturbine ist ein individuelles Produkt. Eigentlich geht's auch nur um das Wissen teilen von Menschen, die autonome Produktionsprozesse realisieren. Der Christoph hat einen sehr interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, man kann ein Tagebuch führen, Diary, über wie man etwas produziert. Und das ist zum Teil auch für Leute in ähnlichen Problemlagen dann sehr, sehr hilfreich. Das ist auch eine Form des Austauschs von Wissen, wenn es um so individualisierte Sachen geht. Mhm. Ich wollte aber gerade vom Individualisierten weg. Und mir drängen sich zwei Hauptpunkte auf, wo ich um Entwicklungsmöglichkeiten dieses Konzepts sozusagen gedanklich auch selbst ringe. Das erste ist, wie das mit dem Konstruieren und dem CAD ist. Klar, der Handwerker konstruiert ein Möbel. Ich habe im Internet auch schon gesehen, dass es Firmen gibt, die sagen, der Kunde definiert seine Anforderungen und irgendein blödes Programm, so wie bei IKEA, nicht? Baut dann das Regal sozusagen virtuell und dann bestellt man es und drückt auf einen Knopf. Also da habe ich auf der einen Seite den total genialen, wie soll ich sagen, Künstler, der die Bedürfnisse des Kunden errät und umsetzt, ja, wenn ich das jetzt so überspitzt formuliere.
Ja.
Und auf der anderen Seite die relativ dumme industrielle Massenkopiemaschine, die dann sagt, we are mass customizing. Mass customization heißt, wir tun dann dasselbe Produkt, nehmen und dann schneiden wir die Bretter mal halt 60 cm, mal 65 und so weiter. Und die Frage ist, gibt es da was in der Mitte? Oder andersrum, kann freies Handwerk, wenn ich das mal so nennen möchte, auch sowas implizieren wie einen kooperativen Konstruktionsprozess im Austausch zwischen Kunde und Handwerker. Also sozusagen, wir bauen uns das Möbel über Internet und du bist der Meister und ich bin derjenige, der dem Meister seine Bedürfnisse kommuniziert. Und du sagst mir, ja, das geht aber nicht. Und ich sage, aber das hätte ich gern. Ja. Und dann unterhalten wir uns und wir haben vielleicht auch beide vor uns sowas wie eine gemeinsame Vorstellung von Sachen. Und ich sage, aber dort hätte ich gerne das. Und du
das
sagst,
funktioniert prinzipiell schon. Nur denke ich, sind so ganz grundlegende CAD-Programme nicht geeignet dafür. Das ist zu komplex, das ist reines technisches Zeichnen, das verstehst du ohne die entsprechende Erfahrung oder Ausbildung eigentlich nicht. Ich hatte jetzt gerade erst den Fall von kooperativen Konstruieren, aber da war der Kunde auch entsprechend qualifiziert. Das hat große Freude gemacht, über Monate hinweg ein sehr großes Projekt zu gestalten, und wir haben uns ständig diese DXF-Dateien hin und her geschickt. Aber ich sehe im Prinzip eigentlich den Durchschnittsmenschen, den Durchschnittskunden dazu nicht in der Lage. Wenn es eine freie Software gäbe, wo man jetzt mehr mit Modellen arbeiten könnte und wo man vielleicht mal hier ein bisschen ziehen könnte und da ein bisschen ziehen und da, also dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, aber so in diesem reinen technischen Zeichnen sehe ich da keinen Weg. Da fehlt die Qualifikation.
Also dein Satz hat mir jetzt sehr gut gefallen. Da muss ich jahrelang, ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, da muss man jahrelang gelernt haben und so weiter. Denn das ist der Punkt. Ja, das ist du, da, auf der einen Seite ist der Experte und alles, was du da aufgeschrieben hast mit und so weiter, es geht um das Umfeld sozusagen, aus dem also der Experte seine Bausteine nimmt und in vernünftiger Weise zusammenbaut. Aber wie das geht, und ich meine, du kannst, was du gesagt, ich habe Vorstellungen, das so machen, und jetzt gehe ich hin und sage ihm, ja, ja, und er sagt, das geht nicht, aber aus den und den Gründen, er kann dir das vielleicht auch begründen und so weiter. Das ist dieselbe Methode.
Die Begründung
gegenüber
dem, sagen wir mal, technisch durchschnittsbegabten Kunden schon schwerfällt. Da muss ich mich als Handwerker schon sehr um eine einfache Terminologie bemühen.
Richtig, da wäre jetzt die Frage nach Strukturierung, irgendwie Granularität von irgendwie dieser Wissenslandschaft, das wären also Fragen, die da sofort dann im Prinzip hochkommen wenn ich mein Dach decken lasse, was ich gerade aktuell diskutiere, da läuft das genauso, das gibt dieselben Diskussionen, da bringt mir macht ein Angebot, das relativ, dann frage ich hier, warum machst du denn das so, wie ist denn das jetzt mit der Dämmung gedacht, warum machst du denn jetzt, würde man nicht ein bisschen dicker, ich habe hier gelesen, sagt er da, nee, überlege mal das Dach hier und die Statik und können wir überhaupt so viel da drauf packen und also ich meine, das ist ein genau solcher Diskussionsprozess zwischen einem Experten, der sich, sage ich mal, mit diesen Dingen auskennt und mir dem Laien, also mit dieses kooperative Konstruieren, das halte ich für eine relativ Fehlkonstruktion. Es geht um einen gemeinsamen Pool und das war auch auf einer der Folien, die ich da mit drauf liegen hatte. Es ist eben die Frage, will ich einen Informationsvorteil oder Kompetenzvorteil? Ja, wenn ich einen Informationsvorteil sozusagen für mich habe, dann muss ich also sagen, okay, ich möchte sagen, ein paar von meinen Informationen geheim halten, aber die von den anderen möchte ich alle haben. Das ist eine extrem asynchrone Geschichte, die sozusagen die auch mal auf die Füße fällt, weswegen die anderen nicht mitmachen. Ich möchte meins ein bisschen geheim halten, aber deins will ich alles haben. Mhm. Das ist der Informationsvorteil. Der Kompetenzvorteil ist, wir haben einen gemeinsamen Pool, aber ich bin sozusagen aufgrund meiner Kompetenz besser als meine Konkurrenten in der Lage, die Bestandteile, die in dem Pool sind, zu kombinieren. Und deswegen bin ich sozusagen ein statischer Ansatz.
Die Geschichte hat mir auch sehr gefallen.
Also es waren jetzt fast keine da, wo ich das argumentiert habe. Ich will also nur mal diesen Thread so kurz jetzt hier, sag ich mal, andeuten. Den hatte ich dort in der Diskussion wesentlich weiter noch ausgeführt.
Und grundsätzlich ist es schon so, dass in unserem Fall die Möbel ja schon kooperativ entstehen. Das ist ja nicht so, dass der Kunde zu mir kommt und sagt, ich will ein Möbel und beschreibt es kurz und dann kriegt er ein Angebot und das muss er dann so nehmen. Das ist oft ein vielmaliges Hin und Her und ich zeige dem diese Variante und die Variante, sagt er, nee, das nicht. Und das entsteht schon so, zwar nicht via Internet das Zeichnen überlässt er grundsätzlich auch mir, aber bei uns entstehen die Möbel schon sehr kooperativ.
Ich würde auch noch sagen, ich denke mal, das ist ein sehr kooperativer Prozess, denn also zum Beispiel, wir haben jahrelang im alten Bauernhaus gewohnt und da waren alles nicht 0815 Wände, sondern Lehmfachwerk, was ein bisschen schräg und krumm war. Ich denke, da muss einfach ein Tischler gucken und sich das ansehen und sagen, was er überhaupt daraus machen kann. Bei uns hätte nie also so eine Standardküche von irgendwie so eine Möbelfabrik reingepasst. Das wäre total schief gegangen mit diesen tief hängenden Balken und sowas. Also da muss schon eine individuelle Produktion sein und ganz genau abgestimmt sein, dass das auch wirklich passt. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, von einem wirklich alten Handwerksmeister mit sowas zurechtzukommen.
Darf ich noch kurz einen Sprung weiterführen? Also erstens mal gebe ich dir vollkommen recht. Das ist es nicht. Es fehlen uns zunächst mal total, aber das ist auch kein Zufall, sondern das ist gewollt in unserer Gesellschaft. Es fehlen uns die Entwurfssprachen, mit denen wir uns überhaupt unterhalten können. Das hast du sehr schön ausgeführt. Nicht? Und ich stelle mir das so vor, nicht, dass das ist nicht bloß ein CAD, das ist ein, ich habe zum Beispiel ein digitales Bild von dem Bauernhaus und da konstruiere ich das hinein. Also das ist auch für den Kunden verständlich und auch umgekehrt für den Handwerker verständlich, in welcher Umgebung er da agiert
die,
und so weiter.
Die Sachen sind alle möglich, das gibt's alles. Ich kann mir wunderbar teure, tolle CAD-Software kaufen, da geht das alles.
Ja,
dann mache ich ein Digitalfoto vom Raum und setze da die Möbel rein.
Okay, klasse.
Aber das ist alles proprietäre Software.
Okay, klasse. Das ist sozusagen auf der Liste der
vorhanden.
Das ist auf der Liste der Dinge, die wir uns mal wünschen. Ne? Also ich sage mal, das zeigt Ökonux gegen Wizards of Oz, habe ich einmal spaßhalber geschrieben. Nächste Woche in Berlin tagen sie unter dem Motto Mission Accomplished. Und wir tagen unter dem Motto: Wir haben eigentlich nur eine große Wunschliste, aber wir haben noch nichts accomplished. Also das ist zum Beispiel ein Bestandteil von unserer Wunschliste, denke ich, nicht? Auch von deiner eigentlich.
Klar.
Gut, also das ist sozusagen quasi das erste Kapitel von Entwicklungsmöglichkeiten, was ich meine, dass man diskutieren müsste und vorantreiben müsste. Aber jetzt kommen wir zum wesentlich heikleren Punkt. Und das ist der Punkt, den haben wir auch angesprochen in Erlangen und da sind wir eigentlich wirklich wie gegen eine Wand gerannt. Und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wenn ich also habe eine ständig wachsende Beschreibung von Objekten mit Merkmalsparametern, physischen, bis hin zur Lasur oder was immer da sozusagen draufkommt. Und ich habe zum Beispiel eben auch die CAD-Liste der Teile. Gibt es da einen Übergang zur Frage, das muss jetzt nicht mehr von Hand geschehen, sondern das kann tatsächlich eine computergesteuerte Maschine zumindest zum Teil ausführen? Na, da hast du sozusagen...
Ja, da habe ich gezuckt und da geht es mir auch jetzt während der Konferenz, ist es ja immer wieder das Thema. Und das ist einfach eine Sache, die ist für mich noch nicht durch, da muss ich einfach sagen, das ist für mich noch so frisch, da weiß ich gar nicht, wie mit umgehen. Aber natürlich zucke ich da reflexmäßig, weil...
Dein Zucken ist sehr wertvoll,
du zeigst uns ja was damit. Im Prinzip fühle ich mich als Schreiner da abgeschafft. Ich beschreibe nur, was mich da bewegt. Ich sag auch, ich bin damit nicht durch. Das gärt in mir und ich weiß nicht, was bei mir da hinten rauskommt.
Also,
aber im Augenblick stehe ich da, dass ich einfach...
Der Uli Sigur hat mir das vorausgesagt. Er hat gesagt, du wirst sehen, er wird sich als Schreiner abgeschafft fühlen. Ich möchte gegen dieses Missverständnis, er wollte es auch.
Lass mal ganz kurz, nur ein
Satz, das ist zentral. Nicht? Du bist keineswegs abgeschafft, sondern in diesem sozialen Prozess des Schreinerns bist du die Schnittstelle, so hat es der Uli gesagt und so finde ich das total genial. Du bist die Schnittstelle zwischen dem, der deine Werkzeugmaschinen macht, und dem Menschen, der sich das Bücherregal aufstellt. Das heißt, im Grunde genommen hast du genau dasselbe Verhältnis zu dem, der deine Werkzeugmaschinen macht, nämlich das Verhältnis der passiven Kompetenz. Du bist kein Werkzeugmaschinenmacher, ja. Aber du formulierst sehr, sehr zentral die Anliegen an das Werkzeugmaschinenmachen. Der Werkzeugmaschinenmacher muss mit dir kommunizieren, er kann sich nicht einfach was ausdenken, was Tischler brauchen. Oder Schreiner brauchen, Entschuldigung.
Egal.
Und ähnlich ist das Verhältnis deines Kunden zu dir. Also was wir entworfen haben, war sozusagen die Utopie, wenn man so will, eines Netzwerks von aktiven und passiven Kompetenzen. Und bin ja auch gespannt, was der Hans-Gerd dazu zu sagen hat. Aber ich sehe also diesen sozialen Prozess keineswegs als Abschaffung der Spezialitäten und Berufe, sondern als eine völlig neue Form, uns innerhalb dieses sozialen Netzwerks der Produktion zu definieren.
Wollen wir mal zuerst den Hans-Gerd oder ja, dann noch die zwei anderen?
Wir sind hier einem zentralen Punkt des Wissensbegriffs, der also nach meinem Dafürhalten hier absolut falsch reflektiert ist.
Es gibt, also ich verwende immer den Begriff lebendiges Wissen und totes Wissen. Oder ich verwende mal jetzt in dem Kontext, weil es ja auch darum ging, irgendwelche Sachen in Computer und solche Formate und sowas zu bringen. Buchberger hat mal in dem Kontext gesagt, wenn ich also irgendeine mathematische Sache formuliert habe und dann in Code gegossen und das implementiert habe und so weiter, dann ist das trivialisiertes Wissen. Ja, zu sagen, es ist also dann an der Stelle, das, was vorher ganz kompliziert war, von der einen Stelle zu der anderen zu kommen, ist auf einmal durch diese Computerisierung, dass es also in Code gegossen ist, trivial. Ich komme also über diese Stelle sozusagen mit null Kosten hinweg. Es ist eine Brücke sozusagen gebaut zwischen zwei einzelnen Teilen. Und dann ist die Frage, welche Teile unseres Wissens, welche Teile dieses, also deines Wissens als Schreiner, möchtest du selber gerne trivialisiert haben, weil das eben dich langweilt, dich jedes Mal damit zu beschäftigen und so weiter. Und welche Teile du nicht trivialisiert haben möchtest. Das ist sagen aus deiner individuellen Sicht und aus einer allgemeinen Sicht, sozusagen, was jetzt Franz gesagt hat, wäre die Frage, was ist trivialisierbar oder was ist wünschenswert zu trivialisieren? Denn bei dem Trivialisieren steckt auch immer ein Aufwand dahinter, den man auch nicht verkennen soll. Ja, das ist also so ein bisschen so ein Punkt. Es ist an vielen Stellen dann vielleicht auch, also, dass man das nicht bis darunter bricht, weil einfach der Aufwand, dass, wenn man das trivialisiert, muss man das auf ein abstraktes Level bringen. Und diese Abstraktionsleistung ist die Frage, ob man die wirklich an der Stelle leisten soll. Die kann man nur leisten, wenn das genügend oft auch passiert. Und eine letzte Bemerkung, jetzt komme ich auf deine Spiritualität zurück. Mhm. Und auf deine Bemerkung, man müsste weg vom Individuellen. Ich sage nein, hin zum Individuellen. Wir haben endlich wieder die Chance, von der abstrakten Wertform des Geldes wegzukommen, zu den dinglichen Logiken, zu den vielen und ganz speziellen, ja, du mit deinem Balken da oben und so weiter, eine dingliche Logik. Wir sind in der Lage, wieder über dingliche Logiken zu kommunizieren und wir spüren endlich wieder dieses Substrat, was da unten drunter ist. Also, du sagst, du hast es richtig gespürt, ja, ich habe, das kann man wieder spüren, ja, und das ist ein Aspekt eigentlich, den sollte man, dieses Gefühl, dass dieses, an diesem Substrat dran zu bleiben, dieses Gefühl sollte man nach meinem Befürhalten ganz, ganz, ganz intensiv pflegen.
Die Frage, wie von der Cut-Zeichnung letztendlich daraus das Möbelstück wird, hat ja aus meiner Sicht zumindest der Maschinenbau vorweggenommen und der Handwerksberuf schloss das in dem Bereich. Die haben früher an der Drehbank gestanden und haben aus den Plänen letztendlich das Werkstück gemacht und heute steht eine CNC-Maschine. Mhm. Und es ist teilweise noch nötig, zwischen dem Schritt der Cut-Zeichnung und der eigentlichen Produktion einen Produktionsplan zu machen, wo dann halt ein bisschen an den Maschinenparametern gedreht wird, weil halt der erfahrene Dreher weiß,
also ich kann da nicht... Also die gibt es bei uns auch.
Genau, da und die CNC-Produktion
geht ja mit... Die Möglichkeiten.
Genau, die CNC-Fertigung geht damit auch Vollgas in die Schreinerei rein. Das heißt, diese Mass-Customizing, was da erwähnt wurde, ich kann heutzutage in den Laden gehen, mir da am Computer mein Möbelstück designen lassen und die drücken auf den Knopf und es geht direkt in die CNC-Fertigung und da entsteht kein Schreiner mehr.
Klar.
Das heißt, das Wissen des Schreiners wird dann höchstens noch benötigt, um aus meinen Wünschen ein entsprechendes Design zu machen. Nur von diesem Wissen geht auch immer mehr in die Software selber rein. Das heißt, was aus dem Werkstoffholz möglich ist und was nicht, sagt mir in vielen Teilen auch schon die Software selbst. Ja. Ich denke schon, dass der Beruf des Schreiners da auch zurückgedrängt werden wird, sowohl was die Fertigungsmöglichkeiten CNC sind, als auch was das Wissen des Schreiners ist, was in die Software aufgenommen werden kann.
Ja, wobei es natürlich mein persönlicher Schreineransatz auch sicher nochmal ein spezieller ist, weil ich als bewusst handwerklich arbeitender ökologischer Schreiner ganz anders vorgehe als jetzt, sagen wir mal, die Möbelmassenproduktion. Es sind schon Möbel, die sehen anders aus, die sind vollkommen anders konstruiert. Ich verwende Materialien, auf die ich wirklich individuell eingehen muss. Ich muss aufs Material reagieren. Und da sehe ich einfach nicht die Möglichkeiten, sowas in irgendeiner Form vollautomatisch zu lösen.
Da sagt er so schön, der Werkstoff
voll. Aber sagen wir mal so, diese Durchschnittsmassenmöbel, kein Problem, die laufen heute quasi vollautomatisch. Ja.
Also ich habe nur eine ganz kurze Bemerkung dazu, was du gesagt hast. Bedeutet, dass der Schreinerberuf von einem stärker handwerklichen zu einer stärker ingenieurtechnischen Tätigkeit wird. Das halte ich eigentlich für wichtig, noch mit zu berücksichtigen.
Naja, mein Beitrag wurde schon ein bisschen vorweggenommen. Es geht ja hier genau um die persönliche Beziehung zum Werkstoff Holz in dem Punkt. Und das kann man nicht automatisieren. Das heißt, das geht also bis zu dem Punkt, dass man meinetwegen auch automatisch erstellen könnte, wie das Ding dann aussieht. Aber wenn ich jetzt dann eine Vorstellung habe, welches Holz, wie lange muss das gelagert sein und so weiter, ich habe mich auch ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigt, dann brauche ich natürlich jemanden, der mir sagt, wie sich das verhalten wird, zum Beispiel in 20 Jahren oder so. Und das ist mit Sicherheit etwas, was sich in dem Sinne nicht trivialisieren lassen sollte.
Ja, ich glaube, das ist die wichtige und zentrale Diskussion. Und ich sehe hier durchaus zwei Positionen. Christoph hat eigentlich auch gezeigt, wie viel Wissen in Maschinen- und Arbeitsvorbereitung implementierbar ist. Gleichzeitig tatsächlich das Expertenwissen steckt nach wie vor im Bauch. Und es ist sozusagen der ganze Körper Informationsträger. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, dass es gar nicht mehr im Kopf steckt. Die Frage ist, wie wir diesen Widerspruch zusammenbringen. Ich habe ja eigentlich gemeint, dass es ein lebendiger Kommunikationsprozess sein muss. Das heißt, es gibt keine Software, die so granular ist. Es gibt vor allem keine Software, die kreative Lösungen findet. Das heißt, jede Software ist nur so sozusagen so reich wie der Bestand an Erfahrungen, die in einem bestimmten Repository, auf das sie zugreift, drinnen sind. Und es ist interessant, wir haben dasselbe Problem bei den Schachcomputern. Also die Menschen sind immer noch ganz schön gut im Rennen, weil es sozusagen noch nicht gelungen ist, ein vollständiges Repository der Situationen zu erzeugen, unter denen bestimmte Lösungen gefunden werden. Und nun ist Schach aber ein geschlossenes System, das man sich sehr leicht als vollkommen sozusagen algorithmisierbar vorstellen kann, aber die Schreinerei ist es sicher nicht. In der Schreinerei gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Es gibt kein abgestecktes Ziel. Auch hier versagt jede Software. Das heißt, der Mensch ist frei, sich was Bestimmtes zu wünschen, seine Wünsche zu ändern. Und diese Änderung von Wünschen, dieses sozusagen kreative Element, spielt im kommunikativen Prozess eine ganz große Rolle. Ich glaube, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, dass man das Kind mit dem Bad ausschüttet und dann einfach sagt, okay, Ich kann mit dem Prozess der Trivialisierung, wie es du es nennst, nichts anfangen. Das leuchtet mir nicht ein. Ich wollte unmittelbar sofort nach dem Mikrofon greifen und sagen, verdammt nochmal, diese Trivialisierung ist doch das, was wir unter dem Begriff der Allgemeinbildung verstehen. Das heißt, der Bestand an gemeinsamen sozusagen kulturellen Voraussetzungen, an komplexen kommunizierbaren Codes, durch den wir in die Lage versetzt werden, unsere Kompetenzen gegenseitig zu ergänzen. Das ist doch die grundlegende Idee der Allgemeinbildung. Und die ist in unserer Kultur in Gefahr, sage ich jetzt mal, damit sozusagen dagegen rammt die Wirtschaft diese Idee der Kasuistik noch in unsere Köpfe, dass es sozusagen keine trivialen Wissenselemente gibt, die unsere Kommunikation unterstützen. Das ist die Bedingung dafür, dass sie uns allzeit und allüberall diesen blödsinnigen Support verkaufen, anstatt dass wir selbst in die Lage versetzt werden, unsere Angelegenheiten zu regeln.
Dazu würde ich ganz kurz gerne mal sagen, weil ich sehe uns einfach nicht in der Lage, quasi so eine große Qualifikation zu erlangen, dass ich das alles definieren könnte, dass ich die Umsetzung meiner Bedürfnisse wirklich genau definieren könnte. Gut, ich bin jetzt in meinem Beruf entsprechend qualifiziert, aber ich sehe ja, wie ich meinen Kunden wirklich an der Hand nehmen muss, damit wir gemeinsam zu dem Möbel kommen, das ihm unbewusst quasi vorgeschwebt ist. Und genauso ist es ja auch, wenn ich irgendein Bedürfnis habe, dann bin ich ja froh darum, wenn es einen Qualifizierten gibt, der mich wieder an der Hand nimmt, um mir bei der Erfüllung dieser Befriedigung wieder zu helfen. Ich kann nicht alle Qualifikationen der Welt in mir anhäufen, um...
Also ich würde genau in dieselbe Kerbe schlagen wollen. Also der Anspruch, ich meine, es ist eine Sache, dass viele Menschen sicher in der Lage wären, sich mehr Wissen anzueignen, als es tatsächlich tun. Das ist aber eine ganz andere Frage. Jeder Mensch stößt an gewisse Kapazitätsgrenzen und viele würden auch sagen, und ich gehöre dazu, ich finde es überhaupt nicht wünschenswert, dass ich mich in allem, was meine Bedürfnisse und Belange anbelangt, so gut auskenne. Ich bin froh, dass es da andere gibt, die da Interesse dran haben, die sich da auskennen und die da vielleicht sogar drin aufgehen. Und ich denke, wie kann man da nur drin aufgehen? Aber schön, dass es bei denen so ist. Mhm. Ich wollte jetzt noch zu einem anderen Punkt zurück, zu dieser Sache mit der Massenproduktion und versus dem Bedürfnis und... bei dir ist es verständlich von der Profession her, bei anderen ist es vielleicht auch einfach eine weltanschauliche Frage, wollen wir das? Und ich habe mir dann so überlegt, dass ich versuche mir das immer auch ein bisschen so in Bildern klar zu machen oder in etwas, was es vielleicht schon gibt. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht, ob es übertragbar ist, aber ich habe mir dann einfach so gedacht, na gut, wir haben da zum Beispiel die Automobilindustrie, wurde früher sehr, sehr viel handwerklich gemacht, liegt schon sehr lange zurück. Ist eine klassische Branche, die hochautomatisiert wurde, in der man in der Zwischenzeit auch schon dabei ist, dann in gewissem Grade zu individualisieren. Man kann sagen, wie ich was möchte und so weiter. Aber was ich dann da auch sehe, ist, dass es doch in einem bestimmten Grad auch das Bedürfnis dazu zu einer Individualität gibt, die von dieser Maschinerie nicht bedient werden kann. Dass es dann kleine Firmen gibt, also in dem Fall sind es, keine Ahnung, Tuning-Firmen und so weiter, die dann eigentlich doch wieder sehr viel in Kleinarbeit Hand anlegen, um eine gewisse Individualität, Exklusivität zu schaffen, die der Kunde wünscht, die ihm diese große Produktionsmaschinerie einfach nicht liefern kann und auch gar nicht liefern will, weil das einfach so kleine Märkte sind, die aus der Perspektive gar nicht so wirklich Sinn machen, dass man da jetzt drauf eingehen kann. Also was ich damit sagen will, ist, ich weiß nicht, ob man sich so furchtbar den Kopf drüber zerbrechen muss. Ich denke, auch von der Nachfrageseite her wird es dieses Bedürfnis nach einer exklusiven Individualität aus unterschiedlichsten Gründen wahrscheinlich immer geben und deswegen auch das Bedürfnis nach einem besonderen Schreiner, sage ich mal, und zwar mehr nach diesem Künstler im Schreiner und nicht so sehr nach diesem einfach der das Möbelstück fertigen kann, im Gegensatz zu mir. Da bin ich also schon eher optimistisch. Mhm. Es werden halt natürlich nicht mehr so wirklich furchtbar viele sein, wie wir es vielleicht heute noch haben. Das ist ja meine Prognose.
Wobei vielleicht auch nicht alle Schreiner das Glück haben, so noch relativ sinnlich arbeiten zu dürfen, wie ich das tue. Für viele Schreiner ist der Schreinerberuf einfach auch nur ein Job, den man macht, damit man abends wieder heimkommt und nachher mehr Geld in der Tasche hat. Mein Ansatz ist da vielleicht ein sinnlicherer, weil also ich habe mir das so ausgesucht, wie ich das mache und habe das Glück, dass ich das einigermaßen so durchziehen kann.
Also ich wollte zu zwei Sachen noch kurz was sagen. Das eine war vorhin die Frage, mit wie weit man das alles hier runterbrechen könnte und automatisieren sollte und so weiter. Da habe ich auch an einer Stelle schon mal hier auf der Konferenz gesagt, was für mich, da gibt es ein gefühlsmäßiges Kriterium für mich. Das ist, solange ich noch fühle, dass das diese Technik rund um mich Werkzeugcharakter hat, solange ich das noch fühlen kann, ist alles okay. Wenn das Gefühl weg ist, ja, dann wird's brenzlig. Dann sollte man in der Tat überlegen, was ist los. Also das ist so ein bisschen also solange das in dem Bereich sich bewegt und wie gesagt, wenn ich jetzt sage ingenieurtechnisch vorhin, dann bedeutet das einfach, okay, das wird komplizierter. Das bedeutet aber, wenn ich mit einer komplizierteren Technologie arbeite, muss ich selbst auch höhere Kompetenz haben. Ich muss also, es reicht nicht mehr so das einfache handwerkliche Kenntnisse, sondern ich muss eben dann auch ingenieurtechnische Kompetenzen haben, um mit dieser komplizierteren Technologie umzugehen. Und also der zweite Aspekt, den ich noch sagen wollte, der also auch jetzt im Prinzip dieselbe Richtung geht, wenn das denn so ist, wenn also in Zukunft immer
stärkere, speziellere Kompetenzen eine Rolle spielen. Dann wird natürlich, muss man schon deutlich fragen, also ob man das alles unter dem Begriff Allgemeinbildung in irgendeiner Weise abbilden kann. Das glaube ich also in keiner Weise, sondern im Moment, es ist eigentlich so, wie du das dargestellt hast. Du bist sozusagen der Kompetenzträger im Schreinerei und kannst jetzt mit irgendjemandem kommunizieren, was, also hast eine sehr spezielle Kompetenz, und das ist eigentlich auch typisch. Diese große Wissenspool muss in irgendeiner Weise in der Gesellschaft aufgesaugt werden durch Individuen. Und das geht nur, indem unterschiedliche Individuen auch mit unterschiedlichen Kompetenzen kommen. Kommen da zu einem Ich zunächst einmal, also einer Individualisierung. Und die Frage ist eben jetzt an der Stelle, wir müssen, um das alles vernünftig handhaben zu können, zu vernünftigen kooperativen Formen auch kommen, mit diesem Wissen umzugehen. Ja, das eine der Formen ist zum Beispiel, wenn du dich mit dem Kunden, der also da Laie ist, intensiv unterhältst, was er eigentlich möchte und was sozusagen möglich ist. Also es entsteht im Endeffekt, das war auf einer von meinen vorhin auch drauf, so eine vernetzte Struktur von Individuen, die aber sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, dass sie unterschiedlich kompetent sind. Und wir kommen dann in eine Phase auch, wo Gleichheit im Wesentlichen, wo vollkommen verschiedene Individuen da sind, was ihre Kompetenz betrifft, und Gleichheit entsteht einfach dadurch, dass sie verschieden sind, aber aufeinander angewiesen und deswegen miteinander umgehen können. Sie sind also nicht mehr ersetzbar wie der Arbeiter noch in der fordistischen Gesellschaft, wo ich den einen durch den anderen ersetzen kann und mit den ganzen Konsequenzen Arbeitslosigkeit und Druck und so weiter, sondern das ist auch heute neulich in dem Thread der Wirtschaftsleute da gesagt worden, sie finden keine qualifizierten Programmierer für ihre Zwecke. Ja, es gibt Programmierer, es gibt Leute, aber es gibt nicht die Leute mit dieser Qualität und Qualifikation. Und eine solche Qualifikation, die macht man eben auch nicht mal schnell in einem halben Jahr oder so, irgendeine Arbeitsamtmaßnahme, sondern das sind eben Sachen, die über Jahre, Jahrzehnte, ich sage immer, eine Tapetenschicht nach der anderen, aufgetragen ist. Ja, und das sozusagen, das so muss man, glaube ich, in diesem Kontext berücksichtigen. Und dann muss man über Allgemeinbildung neu nachdenken. Ja, also was das dann bedeutet, wo die ist, wo die anzusiedeln ist, dass man die braucht, auch als kommunikativer Kontext in der Gesellschaft, da bin ich natürlich d'accord, aber
ich wollte von Hans Gerd aufnehmen und von Franz, also ich denke mal, das eine ist sicherlich, dass man das als Werkzeug, also die Technik als Werkzeug braucht, mit dem man wirklich auch als Instrument benutzt, mit dem man irgendwie eine Beziehung hat, und ich denke mal, im Sinne von Franz, natürlich gibt es aus diesem Aspekt immer zu gucken, dass bestimmte Sachen, die nun wirklich einfach standardisierte Sachen sind, also man die dann auch standardisieren kann im Handwerk, aber es bleibt dann sicherlich noch genügend Freiraum für so eine Art kreative, künstlerische Bereich, wo einem einfach diesen Schaffensbereich offen bleibt. Und ich finde, diese Spannung und dieses Wechselverhältnis, dieses dialektische Wechselverhältnis bleibt eben in so einem Beruf erhalten. Es geht nicht darum, dass man nichts standardisieren kann oder nicht da Fortschritte machen kann, sicherlich. Aber dass man es immer noch, als, wie Hans Gerd sagt, eben als Werkzeug betrachtet, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Also ganz kurz, zwei Dinge. Allgemeinbildung läuft bei uns in völlig falsche Richtungen. Beispiel Sprachlernen. Wir glauben, wir haben eine Sprache nur gelernt, wenn wir sie sprechen können. Es gibt aber eine Unterscheidung, und die war mir sehr wichtig. Ich muss nicht Tischlern können, ich muss mit dem Tischler reden können. Es gibt keine Ausbildung, mit dem Tischler reden zu können. Die ist sehr kurz und sehr intensiv. Die gibt's einfach nicht, und die habe ich eingefordert. Das heißt, für diesen kreativen, kulturellen Kommunikationsprozess brauchen wir eine Unterscheidung von aktiver und passiver Kompetenz als Grundlage jeder künftigen Pädagogik. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Okay? Das Zweite ist, es gibt hier in Wien einen Komponisten, der heißt Karl-Heinz Essel. Und ihr kennt alle die Geschichten vom Adorno oder Arnold Schönberg, wo der Komponist sozusagen die zukünftigen Probleme der Produktion vorwegnimmt. Karl-Heinz Essel hat eine algorithmische Kompositionsmaschine auf Basis eines auf IRCAM entwickelten Systems in Paris. Und er hat es tatsächlich geschafft, eine Musik zu entwickeln, die algorithmisch generiert wird, die hoch individuell ist. Also man kann nicht mehr granular unterscheiden, ob es ein Pianist ist oder eine Maschine. Man glaubt, es ist ein Pianist und er hat sämtliche Abweichungen, sämtliche Phrasierungen und so weiter einprogrammiert. Er hat also bewiesen, dass Individualität auflösbar ist in Allgemeinheiten. Und wir hatten vorhin ein Gespräch über Hegel. Hegel, der sozusagen gegen den Kult der abstrakten Individualität eben festhält, dass das, was Individualität ist, immer das Besondere ist im Spannungsfeld von Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen. Das heißt, Individualität ist eben das hochgradig und hochgranular Zusammengesetzte. Es leugnet aber nicht die Existenz von abstrakten Prinzipien. Und ich kann nur jeden ermutigen, sich mal von dieser Maschine Musik vorspielen zu lassen und dann darüber nachzudenken, zu welch unglaublichen produktiven Leistungen wir in der Lage wären, wenn wir ein positives Verhältnis von Maschine und menschlicher Kreativität finden würden. Marcin hat mir aufgeschrieben, from the mass production to the production from and for the masses.
Jawohl, jetzt haben wir noch zwei und dann sollten wir aber ganz schnell
den Abschluss schaffen. Also das war jetzt durchaus interessant, weil ich habe selber einen Freund, der ist Tischler und über Jahre so ein bisschen Kontakt von beiden Seiten. Und für mich ist das eigentlich in der Abgrenzung relativ klar, der kreative Bereich, der kann nie, den würden wir auch nie aus der Hand geben, nicht? Aber alles, was sozusagen Umsetzung ist, was routinisierbar ist, ich würde das eben nicht Trivialisierung nennen, sondern eher Routinisierung, also was Wiederholprozesse sind, nicht? Die kann ich sozusagen maschinell machen lassen. Ich muss nicht die Formatkreissäge selber einstellen, nicht? Und mich dann vielleicht verschauen, nicht? Das kann ich einer Maschine überlassen, nicht? Ohne dass ich also als Mensch Probleme kriege oder als Handwerker zum Beispiel. Damit, nicht? Und was er, glaube ich, jetzt mit der Musik gesagt hat, nicht? Ich muss jetzt als Komponist oder als Dings muss ich, es wäre für mich zum Beispiel praktisch, ich könnte sozusagen komponieren und ohne selber die technischen Fähigkeiten mehr zu haben, die könnte ich dann der Maschine schon überlassen, nicht? Um irgendwelche Eindrücke oder sozusagen Ausdrücke sozusagen zu schaffen, nicht? Und ich glaube, dort wird die Grenze hinkommen, nicht? Wir müssen ja nicht die Kreativität auch noch also automatisieren, nicht? Das wird eh nicht gescheit funktionieren, nicht? Eben, nicht? Okay.
Stefan noch?
Zudem wollte ich noch sagen, also das fand ich jetzt sehr interessant, da müssen wir jetzt auch nochmal länger drüber nachdenken, über diese Musikgeschichte, aber was ich da interessant finde, ist ja auch die andere Seite von Individualität ist ja immer Subjektivität und was da zum Ausdruck kommt, ist einfach, sagen wir mal, ja, eine gewisse Verfeinerung von etwas, was man irgendwie von etwas phänomenologisch Verfeinertem, aber was natürlich was natürlich da nicht mehr da ist, ist diese Korrespondenz mit einer Emotion, mit einem subjektiven Empfinden und so weiter. Und das ist ja das, was auch in der Kunst so spannend ist, was man damit eigentlich noch transportiert. Also Kunst ist ja wesentlich mehr eigentlich. Und das hat mir jetzt da irgendwie das war ein sehr interessantes, sehr technizistisches Verständnis von Individualität. Aber ich wollte noch kurz was sagen. Zu dir vorhin, also was ich da auch interessant finde, ist einfach, und darauf kann man vielleicht jetzt theoretisch ein bisschen abstrakter auch vielleicht vieles runterbrechen, ist ja auch die Unterscheidung zwischen explizitem und inkrementellem Wissen. Und die Frage ist halt immer, wie weit kann man den Bereich des explizierbaren Wissens in den Bereich des im Moment noch impliziten Wissens hinein ausdehnen. Ja, und ich meine, da gibt es natürlich immer Grenzen. Und das ist auch das, was du vorhin meintest, mit den verschiedenen Tapetenschichten, die da über Jahre aufgetragen werden. Das ist halt, also die Grenzen kann man womöglich immer noch ein bisschen rausschieben, aber wenn man sich wirklich klar macht, was das implizite Wissen eigentlich ist, was Fachkompetenz ausmacht, dann wird man auch vielleicht ein bisschen optimistischer, was den Schreiner in der Zukunft anbelangt.
Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten einfach leider.
Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich noch die Zeit dafür sein soll, für die Frage. Eine letzte Bemerkung, ein Schlusswort.
Wollen wir das von Gerd haben? Eine allerletzte erlaube ich jetzt noch. Okay, gib's noch einmal dem Hans-Gerd und dann sage ich noch.
Ich wollte noch zu dem Musikstück sagen,
Das Stichwort ELISA habe ich dir schon zugeflüstert. Das sind also Diskussionen, die in den 60er Jahren schon geführt worden sind, was im Endeffekt, was ist sozusagen die diese das zwischen Kunstwerk und Rezeption. Das sind aber, das tangiert ganz essentiell einen Aspekt der Schärfung des Wissensbegriffes. Ja, also da muss man einfach nochmal genauer hingucken.
Ja, dann schönen Dank für die rege Diskussion. Ich denke, das war eine sehr rege Diskussion und ist noch vieles offen geblieben, sodass es wohl auf der Mailingliste weitergehen sollte. Schönen Dank für heute.
Ich möchte euch allen auch danken für den brutalen Input. Und ich möchte auch den Veranstaltern der Ökonux-Konferenz danken, dass sie mich hier eingeladen haben.